Der heutige Predigttext steht in Jesaja Kapitel 49, die Verse 1 bis 6. Gottes Knecht wird das Licht der Völker. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Ich bete. Danke für dein Wort. Danke, dass wir die Bibel haben und dass wir in einer Zeit leben, in der jeder dieses Buch selbst in den Händen halten und darin blättern und vor allem darin lesen kann. Aber vor allem danke auch dafür, dass du aus diesen alten Sätzen auch heute noch zu uns sehr aktuell reden wirst und willst. Und darum bitten wir dich, dass du redest und hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, gestern habe ich in der Morgenandacht über die Israeliten gesprochen, die an den Wassern von Babylon saßen und weinten. Und von dem Propheten, den Gott geschickt hatte, um ihnen die gute Nachricht mitzuteilen, dass sie bald heimkehren dürften. Ja, die Zeit des Exils sollte bald ein Ende finden. Ein Neustart sollte es geben für Israel. Jerusalem sollte im neuen Glanz wieder erblühen. Ein neuer Tempel sollte als Ort der Anbetung und der Begegnung mit Gott gebaut werden. Davon handelt auch unser heutiger Predigttext. Allerdings spricht hier nicht nur einfach ein Prophet, sondern jemand, den Gott seinen Knecht nennt. In mehreren Textabschnitten in den Kapiteln 42, 49, 50 und 53 kommt er zu Wort oder es wird über ihn gesprochen. Wer ist dieser Knecht? Ist er der Prophet, der auch in den übrigen Abschnitten von Kapitel 40 bis 55 redet? Wohl eher nicht. Aber letztlich wissen wir es nicht. Und damit bleiben auch gerade diese Abschnitte der Bibel immer wieder offen für neue Aktualisierungen. Bis eben auch dahin, dass wir in ihnen schon Jesus und sein Ergehen angekündigt sehen. Auch in unserem heutigen Abschnitt. Doch schauen wir zunächst einmal in die Zeit des Exils Israels, eben dort an den Wassern von Babylon. Ihnen wird eine sehr, sehr gute Nachricht überbracht. Von einem Propheten und eben von einem Mann, der sich zum Knecht Gottes berufen weiß. Schlechte Nachrichten, Drohworte, Ankündigungen von Katastrophen oder Strafen, die will niemand gerne hören. Doch gute Nachrichten sind doch begehrt, werden gern gehört. So könnte man mindestens meinen. Und doch verhalten diese Nachrichten dieser Männer Gottes damals anscheinend wirkungslos. Der Knecht jedenfalls macht sich in diesem seinem sogenannten zweiten Lied Luft. Alle seine Bemühungen und Anstrengungen sind nutzlos und sinnlos, so sagt er. Dabei fühlte er sich doch von Gott berufen, nicht einfach zu einem der vielen Propheten, sondern sogar zum Knecht Gottes. Und das ist eben keine Degradierung, sondern eine Ehrenbezeichnung. Abraham, Kaleb oder Hiob nannte Gott so, weil sie ihm vertraut haben und weil sie ihm gehorsam waren. Und Mose ist Knecht Gottes, weil dieser ihm eine besondere Beauftragung gegeben hat. Ähnlich und häufiger wird auch der König David so genannt. Menschen also werden Knecht Gottes genannt, die diesen Auftrag auch gelebt haben, weil sie sich gerne von Gott abhängig wussten und eben darauf bauten, dass er ihnen gibt und ihnen auch gelingen lässt, was sie für ihn tun sollen. So also auch dieser Israelit in Babylon, von Gott beauftragt und befähigt, mein Knecht genannt. Und dann noch eben mit einer genialen, mit einer großartigen, eben einer schlichtweg nur guten Nachricht. Und trotzdem, alle seine Bemühungen scheitern, diese an Mann und Frau zu bringen. Seine Landsleute mit dieser Nachricht zu packen und zu begeistern. Und wenn schon das nicht so, wollte er doch wenigstens Glauben bei ihnen finden. Vergeblich. Die Israeliten haben anderes, aus ihrer Sicht wohl Besseres zu tun gehabt. Sie waren, wie man so schön sagt, mit dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags beschäftigt. Sie haben getan, was ihren Vätern und Müttern vom Propheten Jeremia geschrieben wurde. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, suchet der Stadt Bestes. Und die, ihre Väter und Mütter, die hatten sich nach vielen Tränen mit der Situation abgefunden, hatten begonnen, sesshaft zu werden, hatten sich eben etwas aufgebaut. Und die nachfolgenden Generationen haben da nun weitergemacht. Und diese kannten Israel ja gar nicht. Für sie war Babylon zur Heimat geworden. Dort waren sie geboren, dort waren sie aufgewachsen. Der Glaube an den Gott der Väter, der wurde gelebt, ja. Sie feierten den Schabbat. Sie achteten vor allem auf die Reinheitsgebote beim Essen und Trinken. Sie hatten die Tora gelernt als Kinder und Jugendliche und sie lehrten sie nun ihren Kindern. Die Gottesdienste fanden in Lehrhäusern statt. Lehrer, Rabbiner waren ihre Berater, ihre geistlichen und weltlichen Oberhäupter und zugleich Richter bei Auseinandersetzungen. Das Leben lief im Allgemeinen gut. Da war eben nur der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Krankheiten, Seuchen, Streit untereinander, ja, und gelegentlich Einbrüche in der Versorgung mit manchem, was zum Leben notwendig war, durch Missernten oder eben auch immer mal wieder durch Kriege oder anderes. Aber so ganz im Ganzen gesehen ging es ihnen gut. Sie waren sozusagen angekommen dort. Nein, für solche Ideen wie nach Israel zurückzukehren oder gefühlt war das eher auszuwandern, das kam für sie nicht in Frage. Davon wollten sie nichts hören. Das war für sie scheinbar keine gute Nachricht. Keine, die ihnen zu Herzen ging. Keine, die sie mitriss und begeisterte und in Bewegung setzte. Und der sie vortrug, erschaffte es nicht, diese gute Nachricht so zu verpacken, sie so zu verkaufen, dass sie dann doch irgendwie darauf ansprangen, obwohl er sich schon alle Mühe gab. immer wieder anknüpfte an die uralten Geschichten vom Exodus aus Ägypten, an den sie jedes Jahr beim Pessach erinnerten. Oder eben beim Sukkotfest an die Wüstenwanderung mit ihren Laubhütten. Ja, und er knüpfte sogar an die Schöpfungserzählungen an. So etwas wie eine neue Schöpfung sollte es werden. Berge und Täler würden zur Ebene. Große Prachtstraßen würden für sie gelegt, auf denen sie heimkehren würden. So hatte er es ihnen vor Augen gemalt. Die Wüste würde blühen. Nein, er gab sich schon alle Mühe. Aber dennoch, für solche Gedanken hatten die Menschen keine Zeit, keine Lust, kein Ohr. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Erfahrungen, die sich wiederholen. Jesus hat es zwar geschafft, viele Menschen zu begeistern, aber am Ende war er dennoch ganz allein. Sogar seine Schüler und Freunde hatten ihn verlassen. Nur einige seiner Schülerinnen und Unterstützerinnen waren ihm treu geblieben und hatten sein Leiden und Sterben aus der Nähe miterlebt. Doch Gott hat Jesus bestätigt. Er hat den am Kreuz Gestorbenen auferweckt, hat ihm neues Leben gegeben, hat ihn wieder in sein Leben als Gottessohn zurückkehren lassen. So wie er dem Gottesknecht trotz seines Misserfolgs den Rücken gestärkt hat, ihn daran erinnert hat, dass er ihn doch schon im Mutterleibe auserwählt hatte, dass er von Gott auch die nötigen Begabungen bekommen hat und dass seine Botschaft wie ein Schwert scharf, also wirksam und wie ein Pfeil weitreichend und trefflich ist. Und dass er auch trotz seines Misserfolgs bei Gott nicht ausgemustert wird, sondern vielmehr von ihm geschützt und begleitet. Er, Gott, hält des Knechts Leben in seiner Hand und er hält schützend seine Hand über ihn. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind Schülerinnen und Schüler eines Herrn, der sein Leben anscheinend erfolglos, unnütz, sinnlos vergeudet hat. Und wir finden uns auch immer wieder in solchen Situationen wieder, in denen wir ob unseres Tuns und ob unseres Redens kritisiert werden. Das kann man doch heute niemand mehr sagen, dass es da einen Gott gibt, der sich selbst opfert, um die Menschen zu retten. Oder das kann man doch von niemand mehr verlangen, dass man sich von einem Gott vorschreiben lässt, wie man sein Leben gestaltet. Und auch untereinander werfen wir uns dann manchmal vor, dass nicht das Richtige und das, was wir sagen, auch nicht gut genug zu sagen. Und unsere Botschaft, unsere noch viel bessere Nachricht als die in Babylon, dass Gott jeden Menschen liebt und dass er durch Jesus Christus alles getan hat, damit jeder wieder neu lernen kann, Gott zu vertrauen. Auch diese Botschaft will so gut wie niemand mehr hören. Unsere Erfahrung, wie gut das tut, sein Leben Gott in die Hände zu legen, gerade bei dem ganz normalen Wahnsinn unseres Lebensalltags heute, die Erfahrung interessiert kaum jemand. Wir hören allenfalls, schön für dich, für mich wäre das nichts. Und dass er gerade auch in den schweren Momenten dafür sorgt, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht untergehen, weil er uns trägt. Wen interessiert das schon? Gott wird all dem eine Grenze setzen, was in dieser Welt so zerstörerisch ist. Das Toben der gottfeindlichen Mächte, ob nun der unsichtbaren oder der sichtbaren, er lässt ihnen keinen grenzenlosen Spielraum. Und das dürfen wir ja auch hier und da wahrnehmen. Meist in der Rückschau wird uns das erst so recht bewusst. Wir haben gerade am vergangenen Montag an eine solche Situation erinnert, wie Gott eben einem Unrechtsregime zum Ende verholfen hat. Und das dann noch auf so geniale Weise, dass dabei niemand körperlich zu Schaden kam, kein einziger Schuss gefallen ist. Wir dürfen also ihm Glauben schenken, dass das auch weiterhin so sein wird. Wir, die wir uns von ihm haben berufen lassen, zu Nachfolgern des Herrn, der es uns ermöglicht, unseren Schöpfer Vater zu nennen und zugleich seine Mutterliebe zu erfahren, versöhnt zu sein mit ihm, dem großen Gott, und auch so auch mit uns selbst versöhnt zu sein, mit unserer Lebensgeschichte, mit dem, was gerade in uns und um uns los ist und uns beschäftigt und umtreibt, was in uns und um uns tobt. Und auch das will niemand, fast niemand von uns hören, dass wir uns in alledem in Gott geborgen wissen. So sehr sind sie alle damit beschäftigt, mit ihrem ganz normalen Alltagswahnsinn und damit ihres eigenen Glückes Schmied zu sein. Der Knecht Gottes in Babylon, der sein Tun und Reden als nutzlos und sinnlos erlebte, der bekam von Gott eine starke Ermutigung. Einmal darin, dass er sich mit seinem Leben in Gottes Hand geborgen wusste. Und zum Zweiten darin, dass Gott seine Berufung erweiterte. Ja, das müssen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen. Einer, der sich selbst als Versager fühlte und der einfach enttäuscht war, dass seine ganzen Mühen und Entbehrungen, ob seines Auftrags, ohne Erfolg blieben. Und der von den anderen deshalb letztlich als eine Niete angesehen wurde, der wird von Gott befördert. Er wird nicht seines Amtes und seiner Aufgabe entbunden, sondern seine Aufgabe wird erweitert. Er soll nicht mehr nur die gute Nachricht für Israel und speziell eben für die im Exil lebenden Israeliten verkünden. Nein, er soll zu einem Licht für alle Völker werden. Ein Leuchtturm, der allen Menschen heimleuchtet, im besten Sinne des Wortes. Der ihnen, allen Menschen in der ganzen Welt, den Weg weist, um die gefährlichen Klippen im tosenden Sturm des Lebens zu umschiffen und eben nicht an ihnen zu zerschellen und abzusaufen. Ein Licht für die Völker sollte er sein. Und in ihm, in diesem Knecht, hat sich damit zum ersten Mal erfüllt, was Abraham als Verheißung und als Auftrag von Gott bekommen hatte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jesus von Nazareth hat diesen Auftrag für sich übernommen und hat ihn weitergeführt und hat ihn zum Ziel gebracht. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor den Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. So hat es der greise Simeon gesagt, als Jesus von seinen Eltern als Säugling noch in den Tempel gebracht wurde, um ihn dort als Erstgeborenen auszulösen. Und so hat Jesus diesen Auftrag und diese Verheißung später selbst aufgegriffen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, eine super gute, die beste aller Nachrichten. Das Licht zum Leben. Ein Licht, das heimleuchtet. Ein Licht, das uns Orientierung gibt und zugleich Hoffnung über Raum und Zeit hinaus. Eine Hoffnung eben für die ganze Welt, nicht nur für dich und mich, sondern auch die Schöpfung ist einbezogen. Gott wird auch sie neu machen, so wie dich und mich in der Auferstehung. Und wir dürfen von Jesus hören und für uns in Anspruch nehmen, was er damals den Menschen und insbesondere seinen Jüngern in der Predigt auf dem Berg gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, gerade angesichts unserer Erfahrung, dass wir nicht einmal Licht für uns selbst sind, der Erfahrung, dass wir nicht einmal Licht für unsere Nachbarinnen und Nachbarn sind, dass wir wie der Knecht in Babylon das Gefühl haben, dass unsere Bemühungen ohne Erfolg bleiben. Die gute Nachricht verpufft, nicht die Wirkung erzielt, die wir gerne erzielen möchten. Ja, gerade angesichts dieser Erfahrung dürfen wir hören, dass wir Licht für die Welt sind. Fraglos steckt da auch ein Auftrag drin. Wir müssen das sein wollen, Licht der Welt. Wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen. Wir müssen ihm vertrauen, ihn Herr unseres Lebens sein lassen und uns das sagen lassen, dass er uns schon vor Geburt erwählt und beauftragt hat. Doch dann ist es vor allem eine Verheißung, dass Gott unsere Bemühungen nutzen will. Unsere Bemühungen, die uns selbst oft so klein und ohnmächtig, so nutzlos und sinnlos, so erfolglos vorkommen. Dass er seine Kraft gerade in unserer Schwachheit mächtig sein lassen will. Dass er unser Leben, dass er dein und mein Leben nutzen will, wie auch immer er das macht, damit etwas von Jesu Licht aus unserem Leben in diese Welt und ins Leben unserer Mitmenschen fällt. Und wir damit Licht in diese dunkle Welt bringen. Lass doch einfach Gott machen. Lass Jesus in deinem Leben leuchten. Lass Gottes Geist in dir Wohnung nehmen, damit Gottes Liebe aus dir herausstrahlt, damit du den anderen so begegnest, dass ihnen in deinem Antlitz Jesu Antlitz aufleuchtet. Amen.